Es geht um die Vertreibung aus dem Paradies. Es geht um die Sehnsucht nach der Rückkehr in eine Welt, in der noch alles in Ordnung war. Eden, so heißt der neue Roman von Jan Costin Wagner. Konkret schildert er das Schicksal einer Familie, der das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann. Eltern verlieren ihre einzige Tochter Sophie durch ein terroristisches Attentat. Jan Costin Wagner ist bei uns. Guten Tag.
Hallo.
Der Garten Eden, das Paradies, der Titel des Romans geht zurück auf ein Musikalbum der Gruppe Talk Talk. Welche Rolle spielt dieser Titel und das Album Spirit of Eden für Ihren Roman?
Einerseits ist Eden als dieser Sehnsuchtsort das, was alle Figuren miteinander verbindet. Letztlich haben alle den Wunsch, dort hinzugelangen, sowohl die Angehörigen der Opfer als auch Sophie selbst, das Mädchen, das dieses Konzert genießt und dann eigentlich in Eden ist, wenn man so will, als auch, wenn man es zuspitzt, der Attentäter, der ja tötet, in dem irrigen Glauben, einem Paradies näher zu kommen. Und dieser Albumtitel von Talk Talk, der spielt auch eine Rolle, weil ich dieses Album sehr, sehr mag. Also wer es kennt, wird verstehen, warum Spirit of Eden, das war dieses Album, mit dem Talk Talk sozusagen die kommerzielle Karriere beendet hat. Und es ist ein ganz eigenes, kompromissloses Album, so wie auch ich schreiben möchte. Und es kommt im Roman vor, weil der Familienvater Markus es einmal erwähnt als etwas, das die Kinder oder die Heranwachsenden hören sollten. Und insofern ist auch dieses Eden aus dem Titel in den Titel des Romans eingewandert.
Sie tun Ihren Romanhelden ja das Schlimmste an und suchen dann nach Antworten. Das heißt, Sie versuchen sich in die Rolle der Menschen hineinzuversetzen, wie die damit umgehen, welche Antworten sie finden können. Und die sind ja ganz unterschiedlich. Zum Beispiel das Kind Lotta. Wie gehen Kinder damit um? Das fragt sich, kann Sophie jetzt sehen, also die Verstorbene bei einem Terrorattentat umgekommene Sophie, kann Sophie sie sehen? Irgendwie? Ist sie nicht irgendwie da? Irgendwo da oben in den Wolken oder nein, im wolkenlosen Himmel? Und sieht sie alle hier am Tisch sitzen? Zitat Ende. Ist das ein Kinderglauben oder können wir uns solchen Vorstellungen auch als Erwachsene gar nicht entziehen?
Ja, ich denke tatsächlich, dass wir das ja bis ins Erwachsenenalter auch weitertragen und am Ende jeder Glauben an diese Transzendenz auch in solchen Bildern sich letztlich, egal wie alt oder jung man ist, dann auflöst. Im Roman ist es so, und das fand ich selbst interessant, dass die Kinder fast resilienter sind, dass die Kinder manchmal erwachsener werden als die Erwachsenen und den Erwachsenen helfen können. Es gibt so eine Szene, da kann Tobi, der Schulfreund, dem Familienvater, dessen Tochter gestorben ist, helfen, indem er das Grab pflegt, was Markus, der Familienvater, in seiner Trauer vernachlässigt hat. Und das sind für mich so die wichtigen Szenen, in denen die Brücke gebaut wird zwischen den Menschen, in denen Menschen es schaffen, diesen Krater, der durch das Attentat, durch den Anschlag aufgerissen wurde, zu überwinden.
Tobias ist der beste Freund der verstorbenen Sophie. Ja, wahrscheinlich ist er sogar ein bisschen in sie verliebt. Und wie Sie sagten, dem hilft es tatsächlich, an einen Ort zu gehen, auf den Friedhof zu gehen, das Grab zu schmücken. Was bedeutet ihm das?
Tobi hat sich gerade in Sophie verliebt, als sie stirbt. Also das ist wirklich zutiefst tragisch. Und zugleich finde ich es so schön, dass diese Romanfigur Tobias eine Kraft findet und eine Kraft schöpft. Und dazu gehört tatsächlich, dass er aus welchen Gründen auch immer daran glauben kann, dass Sophie da ist. Also es ist eben der Ort, an dem er sie, wenn überhaupt, noch finden kann. Und dann übernimmt er eben diese Aufgabe, das Grab zu pflegen. Und es gibt diese Szene, in der Markus, der Familienvater, dann davon sehr berührt ist. Markus seinerseits kann es nicht. Also Markus hat diese Überzeugung nicht. Er glaubt, seine Tochter dort nicht finden zu können und muss sie woanders sozusagen suchen in seiner Trauer. Ja, und so trauert jeder in dem Roman verschieden. Aber was alle vereint, ist eben dieser Wunsch, die Trauer zu überwinden.
Also eigentlich der Wunsch, ins Paradies zurückzufinden. Die Sehnsucht ist groß. Markus, der Vater, der bleibt ja sehr aktiv. Der flüchtet fast schon in Aktivität. Der nimmt sogar an einer Talkshow teil. Denn das Attentat, damit wird natürlich auch Politik gemacht. Das ist natürlich, trifft in eine gesellschaftliche Situation, wie wir sie gerade kennen, die sehr gespalten ist. Und während dieser Talkshow, da entdeckt Markus, der Vater, auf einmal das Ideal der Feindesliebe in den Religionen. Wie kommt dieser säkular geprägte Mensch denn darauf?
Das ist ja ein Begriff, der tatsächlich jedem geläufig ist und jedem präsent wäre, würde er mal daran denken. Und Markus ist nicht explizit religiös, aber er ist sehr humanistisch geprägt. Für mich ist er so eine Figur, die an das Gute im Menschen glauben möchte und an Empathie und an differenzierte Betrachtung. Und deswegen fand ich die Figur so interessant, weil er ist zutiefst zerstört, aber er versucht sozusagen diese Scherben aufzulesen, indem er weiterhin diese Brücke baut. Und er nennt dann diesen Begriff der Feindesliebe in einem Moment, in dem andere eigentlich die Spaltung betreiben in dieser Talkshow und alle sind sehr perplex. Und ich habe diesen Moment sehr gemocht und würde ihn mir eigentlich mal wünschen in einer realen Sendung dieser Art, dass jemand so gegen den Strich gebürstet antwortet. Und deswegen eigentlich auch diese Szene.
Also er ist eigentlich eingeladen worden zur Talkshow, damit er ausdrückt, was ein Vater empfindet, der seine Tochter verliert. Und dann sagt er was ganz anderes. Er sagt zum Beispiel, ich zitiere nochmal, das Gute im Menschen ist die eigentliche Waffe, die uns in die Lage versetzen kann, zerstörerische Regungen zu überwinden. Den Hass, den Neid, das Gefühl der Demütigung, der Zurückweisung. Dass Religionen davon handeln, dass sie zum Nachdenken darüber anregen, finde ich bemerkenswert. Das sind ja fast schon weise Sätze, die er spricht.
Er versucht wirklich mit aller Kraft, diese Haltung weiter aufrecht zu halten und zu postulieren. Auch für Sophie, auch für seine Tochter, weil er sie in diesem Sinne erzogen hat. Und weil Sophie ein Mensch war, der genau diesen Begriff Feindesliebe interessant fand. Es war so, dass sie das in Religion durchgenommen hat. Und sie hat mit ihrem Vater darüber gesprochen. Insofern zitiert er in dieser Sendung Sophie und er sagt auch, ich möchte Sophies Tod einen Sinn geben. Ich möchte für unsere Tochter nicht die Spaltung gewinnen lassen. Ich möchte das Leben gewinnen lassen. Ich möchte die Brücke bauen.
Denn das muss man auch sagen, Religion oder religiöse Rituale, die den Schmerz vielleicht bändigen könnten, die gibt es nicht mehr in der säkularen Welt, in der Jetztzeit. Über den Religionsunterricht denkt Tobias, ich zitiere auch nochmal aus ihrem Buch, Jesus, Gutes tun, Gutes glauben. Ja, Jesus war interessant, interessant anders. Seine Eltern sagen, sie seien Christen, aber Tobias weiß gar nicht genau, was sie mit Jesus zu tun haben. Zitat Ende. Also die alten religiösen Trostrituale, die gibt es nicht mehr. Die sind wie ein verlorenes Kreuz an der Wand eines Krankenzimmers.
Ja, es ist zumindest so, dass sie für Tobias und eben in der Gesellschaft nicht in der Weise etabliert sind. Wir laufen Gefahr, diese Orientierung zu verlieren. Sei es die Orientierung in einem Glauben, sei es die Orientierung im Glauben an das Gute, damit sind alle konfrontiert. Insofern ist Religion sehr grundgelegt in dem Roman als etwas, das eine Sehnsucht ist, als etwas, das dann auf der bösen Seite auch den Attentäter gewissermaßen, zumindest in seiner Subjektive, in seiner irrigen Subjektive motiviert hat. Und darum kreisen eben Figuren wie Markus und Tobias auch.
Was hat es denn mit den Feen auf sich, an die Sophie geglaubt hat, wenn sie sagte, Feen müssten den Tod fürchten, wenn sie entdeckt werden, den Tod durch Entzauberung. Und würden sie sterben, könnten sie nicht mehr das Gute in die Welt bringen.
Ja, genau, das führt gewissermaßen in die nochmal andere Welt der Transzendenz. Das ist eine Kindheitserinnerung von Sophie, beziehungsweise Markus erinnert sich, wie Sophie das in früherer Zeit gesagt hat. In der Tat, auch das tangiert eigentlich diese Gefahr, diese Gefährdung von Eden, wenn man so will. Denn Feen dürfen eben sozusagen nicht ihren Zauber verlieren. Sobald das passiert, regiert die Zerstörung. Und das ist in gewisser Weise dann auch übertragbar auf unsere Zeit, in der, und das hat Sophie hier vielleicht intuitiv ausgesprochen, das Bewusstsein dafür verloren zu gehen droht, dass man eben nicht entzaubern darf, dass man nicht immer nur scharf sein darf, nicht immer nur eindimensioniert, sondern dass man eben wieder die Leerstellen, die Graubereiche, das dazwischen zulassen muss.
Und das gilt auch für das Zwischenmenschliche, vielleicht auch zulassen, dass der andere eine andere Meinung hat. Also ihr Roman ist ein sehr aktuelles Gesellschaftsporträt in einer Gesellschaft, in der es auch viel um Hass und um Feindschaft geht. Das ist ja das große Thema zurzeit. Ein Zitat aus ihrem Roman, wie traurig das ist, dass sich die Freunde nicht mehr verstehen, Schulfreunde, um die geht es da. Die müssen sich ewig kennen. Irgendwann ist da nur noch Sprachlosigkeit und keine Möglichkeit mehr, sich zu begegnen. Das ist dann das Ende.
Genau, hier dockt der Roman an die Spaltung, die dann auch in den vergangenen Jahren passiert ist und die, glaube ich, fast jeder kennt, dass man es erlebt, gar nicht mehr in den Diskurs kommen zu können über bestimmte Themen. Und der Vater von Tobias, diesem Schulfreund von Sophie, ist sozusagen abgeglitten in diese andere Überzeugung, auch in diesen Glauben an Verschwörungen, daran, dass etwas ganz anders ist, als wir sehen. Er hat aber die Sehnsucht, auch die Brücke zu bauen. Und es gibt dann dieses Treffen der Freunde, der Schulfreunde, die darum ringen, einander wieder näher zu kommen. Und davon erzählt eigentlich die Szene. Es gelingt ihnen nicht, aber sie bemühen sich darum. Und das ist eigentlich die Sehnsucht. Und deshalb habe ich es eigentlich erzählt. Aber eben wahrheitsgemäß. Denn ich glaube, im Moment gelingt vielen das nicht, diese Brücke zu bauen. Umso wichtiger, dass wir beginnen, sie zu beschreiten.
Wir können einer Ideologie der Abgrenzung niemals mit einer Ideologie der Abgrenzung begegnen. Zumindest nicht, wenn wir etwas bewirken, etwas besser machen wollen. Aber wie kann das denn gelingen? Sie sprachen davon, Brücken zu bauen. In Ihrem Roman gelingt es den Schulfreunden ja nicht, diese Brücken zu bauen. Die Stimmung ist doch so verdorben. Viele Menschen sich in ihrem Hass, haben sie sich doch festgefressen, oder?
Das ist so. Und es gelingt den Schulfreunden nicht und trotzdem ist da die Hoffnung. Und das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Zum Beispiel, Tobias hört dieses Gespräch heimlich mit. Sein Vater sagt dann etwas, das Tobias sehr berührt. Er sagt nämlich, Tobias hat mir gesagt, ich soll euch nicht sagen, er habe in der Zeit von Corona Schwierigkeiten gehabt. Er ist gut durchgekommen, ich soll euch das sagen. Und das berührt Tobias, dass sein Vater ihm entspricht, in dem Moment ja seinen harten Kurs verlässt. Und einer der Freunde sagt am Ende auch, lass uns das fortsetzen, lass uns anknüpfen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber die Realität ist meiner Einschätzung nach und auch meinem Beobachten nach, dass Menschen im Moment mehr darum ringen, als dass es gelingt.
Und am Ende zählt die Freundschaft, die Verbundenheit. Die Verbundenheit, diese wirklich bewegende Szene auf dem Friedhof, wo sich der Vater Markus von Sophie und Tobias wirklich begegnen. Und nachher sind sie ja auch zusammen. Die Familie kommt zusammen. Verschafft das nicht den größten Trost, die Gemeinschaft, die Verbundenheit?
Absolut. Und wenn man so will, ist das, auch wenn es Inseln sind im Buch, das ist das Eigentliche. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Und genau diese Szenen liegen mir besonders am Herzen, ja, wie dann die Familie da sitzt und für Momente das Gefühl hat, Sophie könnte jetzt reinkommen und fragen, was sie verpasst hat, weil sie eben in der Erinnerung lebt. In diesen Momenten überwinden sie den Tod und das Leben gewinnt. Und ich glaube, das ist so die Essenz überhaupt meines Schreibens.
Dass am Ende nicht die Verzweiflung steht. Insofern bieten Ihre Romane auch eine Möglichkeit, Trost zu finden und das Schmerzlichste zu überwinden, was man sich vorstellen kann. Vielen Dank, Jan Kostin Wagner. In seinem Roman Eden blickt der Autor auf eine Familie, der das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann. Die Eltern verlieren ihre Tochter bei einem terroristischen Attentat. Jan Kostin Wagner schickt seine Romanhelden durch die Hölle. Aber er zeigt ihnen auch Wege, in der Hölle zu überleben und Wege zurück, ja, vielleicht zurück ins Leben zu finden. Ein brandaktueller Gesellschaftsroman, der die großen Fragen anspricht, die uns zurzeit alle beschäftigen. Wie gehen wir mit Hass und Ausgrenzung um? Wie reagiert die Gesellschaft in einer Atmosphäre, die bis zum Zerreißen angespannt ist? Eden, so heißt der neue Roman von Jan Kostin Wagner. Das Buch ist im Verlag Galliani Berlin erschienen. Es hat 320 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Gerne.